Wolf Schneider. Deutsch für junge Profis. Wie man gut und lebendig schreibt. Nie wurde so viel geschrieben wie heute. Nie war das Wort so billig. Umso schwieriger ist es, sich mit den eigenen Texten aus dem allgemeinen Geplapper hervorzuheben. Dabei kommt es nicht nur auf die Menge an neuen Informationen in deinem Text an. Es sind altbekannte Regeln und von vielen guten Journalisten und Schriftstellern gepflegte Stilmittel, die Texte lesenswert und verständlich machen. In diesen Blinks lernst du, was du beachten musst und was du besser vermeidest, wenn du deine Leser fesseln und informieren willst, statt sie zu verwirren und zu langweilen. Blink Nummer 1. Die ersten Sätze müssen den Leser ködern. Es gibt immer weniger Menschen, die heutzutage Zeit und Muße dafür finden, sich einen Abend lang mit einem Buch zurückzuziehen oder beharrlich die Zeitung von vorne bis hinten zu studieren. Tagtäglich werden wir mit einer überwältigenden Menge von Texten konfrontiert. Dabei sind wir wählerisch und chronisch ungeduldig. Ob wir uns in einen Text vertiefen oder nicht, entscheiden wir ziemlich schnell. Schaffen es die ersten Sätze nicht, uns zu fesseln, sind alle folgenden umsonst. Wir lesen sie gar nicht erst. Wissenschaftliche Studien belegen auch, wie lange unser unterbewusster Entscheidungsprozess dauert. Gerade mal 20 Sekunden. 20 Lesesekunden entsprechen etwa 350 Zeichen, also nur 2 bis 3 Sätzen. Nachrichtendienste, Zeitungen und soziale Netzwerke machen sich diese Regel zunutze. Die Teaser auf Online-Plattformen wie Spiegel Online haben in der Regel 150 bis 250 Zeichen und Tweets bekanntermaßen maximal 140 Zeichen. Der erste Satz ist also von enormer Bedeutung. Er muss zum Weiterlesen animieren und sollte im Idealfall die Neugier auf den weiteren Text wecken. Dafür gibt es verschiedene Mittel, wie den Text besonders auffällig oder originell zu beginnen. Äußerst wirkungsvoll sind Sätze, die Fragen aufwerfen oder kleine Rätsel stellen. Beispielsweise könnte ein Artikel über den Karneval in Köln so beginnen: Yoda ist schuld an meinem blauen Auge und Elvis hat alles gesehen. Der Leser fragt sich, was es damit auf sich hat und liest weiter. Es kann außerdem hilfreich sein, in den ersten Sätzen die Sympathie des Lesers zu gewinnen. Wie das genau funktioniert, hängt ganz von der Textart und dem Zusammenhang ab. Aussagen wie die folgende schaffen es jedoch meist, den Leser auf die eigene Seite zu ziehen. Wir kennen es doch alle. Diese Mittel eignen sich natürlich eher für Blog-Einträge, Zeitungsartikel oder Briefe. Aber auch in Bewerbungen, wissenschaftlichen Arbeiten oder auch schlichten E-Mails sind die ersten Sätze wichtig. Sie sollten klar vermitteln, worum es im Text geht und möglichst eine hohe Informationsdichte versprechen. Es ist wie im Leben. Man bekommt nun einmal keine zweite Chance, einen ersten Eindruck zu machen. Blink Nummer 2. Schreibe so konkret und anschaulich wie möglich. Kein Krimi-Autor der Welt würde schreiben: Eine Person fuhr mit einem Personenkraftwagen vor und verschaffte sich Zugang zu einem Einfamilienhaus. Dieser Satz ist viel zu abstrakt. Anders dieser hier. Leo, der Einbrecher, parkte seinen verbeulten Ford direkt hinter dem Wohnzimmerfenster des Schäfers und hebelte die Jalousien auf. Zur Verständlichkeit des Textes trägt es stark bei, wenn Personen und Dinge konkret bezeichnet werden. Unter allgemeinen Begriffen kann sich niemand etwas vorstellen. Genau darum aber geht es. Nur wenn lebhafte Bilder im Kopf des Lesers entstehen, bleibt er interessiert. Schreibe also nicht Backwaren, wenn du Brötchen meinst, und nicht Gemüse, wenn es um Zwiebeln geht. Allgemein ausgedrückt, wähle immer die kleinste Einheit der Sache, von der du sprichst. Doch übertreibe nicht mit dem Konkreten. Es mag anschaulicher sein, von Zwiebeln zu reden, als allgemein von Gemüse. Eine allzu genaue Aufzählung wie Zwiebeln, Karotten, Kartoffeln, Lauch, Paprika und Sellerie ist jedoch langweilig. Hier hilft es, ein oder zwei Dinge stellvertretend für die anderen zu nennen. So könnte es heißen: Zwiebeln und Karotten. Dieses Stilmittel heißt Pars pro Toto, auf Deutsch: ein Teil steht für das Ganze. Mit der Verknappung vermeidest du, den Leser mit allzu langen Auflistungen zu belästigen. Auch unnötigen Fachjargon solltest du, wenn möglich, vermeiden. In wissenschaftlichen Texten ist ein gewisses Fachvokabular unumgänglich, doch überall sonst schreckt es eher ab. Wenn etwa ein Politiker viele abstrakte Begriffe verwendet, entsteht schnell der Eindruck, er drücke sich davor, Klartext zu reden. Einfache und anschauliche Bezeichnungen sind nicht nur verständlicher, sondern auch glaubwürdiger. Und schließlich, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Häufig scheuen sich Schreiber vor Wiederholungen und suchen nach Synonymen. Das kann aber nach hinten losgehen. Besonders für die Hauptwörter eines Textes sind Synonyme kontraproduktiv, weil sie leicht Verwirrung stiften. Wichtige Wörter lässt du am besten, wie sie sind. Wiederholst du sie, prägen sie sich umso besser ein. All diese Regeln gelten auch für Texte, die für Hörer geschrieben sind, und da vielleicht sogar noch mehr. Denn im Gegensatz zum Leser kann der Hörer nicht zurückblättern. Alles muss sich beim ersten Hören erschließen. Blink Nummer 3. Verzichte auf Textelemente, die keinen Zweck erfüllen. Konkret bedeutet das, dass wir schlicht und einfach suboptimal gewirtschaftet haben. Sätze wie dieser sind überfrachtet mit Ballast, und Ballast verdirbt jeden Text. Typische Beispiele für inhaltslose Textelemente sind abgenutzte Redensarten, die keine Bilder mehr entstehen lassen, leere Phrasen, sinnlose Floskeln und Füllwörter. Sie transportieren weder irgendeine Information, noch sind sie anschaulich oder wenigstens unterhaltsam. Das gilt für Füllwörter wie also, irgendwie, durchaus oder halt, ebenso wie für abgenutzte Redensarten etwa lange Rede, kurzer Sinn. Warum nicht gleich kurz oder schlicht und einfach? Ja, warum dann doppelt? Oder auch, an dieser Stelle möchte ich, tu es, anstatt nur davon zu reden. Streiche solche Elemente gnadenlos, denn sie erfüllen keinen Zweck. Außerdem wirken sie fantasielos und dadurch langweilig. Zwecklose Floskeln und Füllwörter ziehen den Text unnötig in die Länge und wirken geschwätzig. Die Zeit des Lesers ist ein kostbares Gut und ein Text sollte daher nie länger sein als unbedingt nötig. Das Gleiche gilt für Wiederholungen. Wenn du eine Sache beim ersten Mal gut erklärt hast, musst du sie nicht noch dreimal in verschiedene Worte kleiden. Doch hierbei gibt es Ausnahmen. Davon mehr im nächsten Blink. Blink Nummer 4. Manchmal ist es hilfreich, sich zu wiederholen. Redundanz ist nicht immer schlecht. Vor allem bei schwierigen und komplexen Themen ist es mitunter sogar unumgänglich, die Dinge mehrfach und aus verschiedenen Blickwinkeln zu erklären. Erst die Wiederholung gewährleistet, dass alle Leser verstehen und auch behalten, worum es geht. Auch Missverständnisse klären sich so zumeist auf. Außerdem braucht jeder Leser Verschnaufpausen, also zwischen den informativen und anstrengenden Sätzen ab und zu welche, die den Text auflockern. Wer Information an Information an Information reiht, überfordert seine Leser und noch viel mehr seine Hörer. Die Erfahrung, auch die eigene, zeigt, die wenigsten Leser und Hörer lassen sich mit nackter Information fesseln. Oft ist es gerade das scheinbar Überflüssige, das den Leser oder Hörer bei der Stange hält. Damit ist es aber gerade nicht überflüssig, sondern erfüllt einen Zweck. Viele Aussagen sind schwer verständlich, wenn sie nicht veranschaulicht werden. Oft ermöglicht erst die Veranschaulichung das Verständnis. In jedem Fall erleichtert sie es. Gute Redundanz ist immer auch unterhaltsam. Hierfür eignen sich Anekdoten, Beispiele, Metaphern und Vergleiche, also alles, was deinen Text mit Leben füllt. Eine abstrakte Zahl etwa kannst du veranschaulichen und gleichzeitig unterhaltsam präsentieren, indem du einen Vergleich anstellst. Das ist doppelt so hoch wie der Berliner Fernsehturm. Hoffentlich bist auch du immer noch gefesselt und hast Lust, noch mehr über das gute Schreiben zu erfahren. Blink Nummer 5. In der Kürze liegt die Würze. Alles, was keinen Zweck erfüllt, kann weg. Das hatten wir schon geklärt. Meistens gilt sogar, je kürzer, desto besser. Verständlichkeitsforscher sind sich einig, je kürzer ein Wort ist, desto einprägsamer ist es. Nicht zufällig haben die meisten Wörter für die grundsätzlichen Dinge des Lebens nur eine Silbe oder höchstens zwei, so zum Beispiel Herz, Kopf, Tod oder Liebe. Ähnlich ist es mit Sätzen. Je komplexer der Satzbau, desto schwieriger ist er zu verstehen. Alle wichtigen Informationen und Handlungen gehören deshalb in den Hauptsatz. Nebensätze dienen nur der Erläuterung. Dabei gilt, hinter dem Hauptsatz stehen sie am besten, hier sind sie am verständlichsten. Zu vermeiden sind eingeschobene Nebensätze, man beachte etwa diesen hier, denn sie stören den natürlichen Erzählfluss und wirken verwirrend. Unser Kurzzeitgedächtnis speichert Informationen etwa 3 Sekunden lang. Das bedeutet, wir verlieren den Faden, wenn ein Gedanke länger als 3 Sekunden, also etwa 12 Silben lang, unterbrochen ist. Erschreckend häufig wird dies bei der Verwendung von zweiteiligen Verben missachtet. Als abschreckendes Beispiel folgender Satz. Mein Bruder trat, nachdem er sich vergewissert hatte, dass seine Ansichten nicht mehr mit denen der Partei übereinstimmten und er nicht mehr länger erfüllen konnte, was von ihm erwartet wurde, aus der CDU aus. Hilfreich ist hier die Regel, dass ein Satz vom Anfang bis zum Punkt nie länger sein sollte, als der Atem reicht, um ihn zu sprechen. Kurze Wörter und kurze Sätze sind nicht nur verständlicher, sie prägen sich auch stärker ein. Knappe, pointierte Begriffe oder Sätze sind viel imposanter als endlose Wortkaskaden. Dadurch bleiben sie besser im Gedächtnis hängen. Hauptsätze sind daher immer die erste Wahl. Sie sind direkt, einfach und einprägsam. Nicht zufällig beginnt das Buch der Bücher, die Bibel, mit einer Reihe von Hauptsätzen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Auch historisch gesehen hat sich der Hauptsatz bewährt. Ich bin ein Berliner. Wir sind das Volk und I have a dream sind nur ein paar Beispiele für Hauptsätze, die Geschichte geschrieben haben. Eine ganz besondere Kunst ist es, Sätze mit drei Silben zu bilden, die eine Sache auf den Punkt bringen. Yes, we can. Blink Nummer 6. Vertraue den Verben. Immer wieder begegnen sie uns die Realisierbarkeiten, Leistungserbringungen und Inanspruchnahmen. Gerade wir Deutschen neigen dazu, statt einfacher Verben komplizierte Nominalkonstruktionen zu gebrauchen. Diese Substantivierungen klingen oft gestelzt und mit ihrer sperrigen Länge bremsen sie den Lesefluss. Bei Inanspruchnahme unserer Hilfe entstehen keine Kosten. Das klingt zum Beispiel deutlich statischer als der einfache Satz, wenn Sie unsere Hilfe nutzen, entstehen keine Kosten. Die Inanspruchnahme dieser schrecklichen Bürokratensprache nützt niemandem. Sie ist eine Erfindung seelenloser Schreiber, die offenbar meinen, mit möglichst komplizierten Ausdrücken kompetent und objektiv zu wirken. Gehe deshalb den umgekehrten Weg. Wo ein Verb passt, ziehe es dem Substantiv vor. Verben treiben den Satz voran, sie tragen die Handlung und bringen Dynamik in den Satz. Friedrich Schiller schrieb, und es wallet und siedet und brauset und zischt. Vier Verben in einem atemberaubend schnellen Satz. Verben haben noch eine gute Eigenschaft. Sie können Stimmungen ausdrücken. Das zeigt eindrücklich Goethes Gedicht Wanderers Nachtlied. Über allen Gipfeln ist Ruh. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde. Warte nur, balde ruhest du auch. Oft gibt es verschiedene Verben für eine Tätigkeit, mit denen du jeweils andere Facetten beleuchten kannst. Wer weint, könnte wahlweise auch flennen, greinen, heulen, wimmern, winseln oder plärren. Dagegen gibt es nur ein Substantiv in diesem Zusammenhang, Tränen. Zudem sind Verben kreativ. Vergleiche mal, mir ist langweilig und die Zeit tropft. Adjektive bezeichnen Eigenschaften und dabei sollte es bleiben. Richtig eingesetzte Adjektive dienen der Unterscheidung, der Einordnung oder der Wertung, zum Beispiel, ich meine die blaue Hose, nicht die schwarze. Überflüssige Adjektive weichen den Text auf, das heißt, er wirkt durch sie weniger klar und straff. Bevor du also von kommunikativen Aufgaben schreibst, frage dich, ist Kommunikation hier eine Eigenschaft oder das Ziel des Ganzen? Das Fazit für deine Texte: Geize mit Substantiven und Adjektiven. Nutze Verben. Sie sind die Königswörter. Blink Nummer 7. Schreibe abwechslungsreich. Ohne Abwechslung wird jeder Leser schnell gelangweilt. Doch wie kannst du für Abwechslung sorgen, wenn alles Mögliche schon tabu ist? Keine Synonyme für Hauptwörter, keine eingeschobenen Nebensätze, keine Substantivierungen, wenig Adjektive? Hauptsätze tragen eine besondere Kraft in sich, das hatten wir schon. Doch die Kraft ist vergeudet, wenn du nur immer Subjekt, Prädikat und Objekt aneinander reißt. Hier hilft es, die Stellung der Satzteile zu variieren, also zum Beispiel das Objekt auch mal an den Anfang des Satzes zu stellen. Statt »Ich liebe Blinks« könntest du sagen »Blinks liebe ich«. Auch das Verbot von Synonymen müssen wir nicht ganz so streng sehen. Vermeiden solltest du sie nur bei Wörtern, die zentral für den Text sind. Wenn es etwa um einen Dackel namens Max geht, sollte dieser weiterhin der Dackel oder Max genannt werden und nicht Vierbeiner oder kleiner Freund. Wiederholst du aber neben den wichtigen Wörtern auch noch die Nebenwörter, etwa das Futter, langweilst du den Leser zu Tode. Das Futter kann darum wahlweise auch Fresschen oder Mahlzeit heißen. Solche Synonyme bringen Abwechslung in den Text. Außerdem kannst du deinen Text aufwerten, indem du statt ausgefranster Redewendungen eigene Formulierungen findest. Achte einmal darauf, Abwechslung in der Form erzeugt Sprachrhythmus und Sprachmelodie. Wiederholst du beispielsweise ständig die Endung ung, klingt dein Text schnell monoton. Suche deshalb nach anderen Wörtern. Schließlich kannst du ebenfalls mit der Satzstellung spielen. Verwende hin und wieder vorangestellte Nebensätze oder versuche mal, jeden dritten Satz mit einem Nebensatz ausklingen zu lassen. So entsteht ein schönes Auf und Ab des Textes. Blink Nummer 8. Gehe vorsichtig mit Witz, Ironie und Metaphern um. Abwechslung im Text lässt sich natürlich besonders gut mit Witz und Ironie schaffen, doch nicht nur bei Bewerbungen und Hausarbeiten solltest du sehr bedacht damit umgehen. Was du lustig findest, ist für den Leser nicht immer witzig. Der Grat zwischen Witz und Albernheit ist schmal. Ein schlechter Witz wirkt gewollt und dilettantisch und er stellt die Glaubwürdigkeit des Autors in Frage. Überlege also gut, ob dein witziger Gedanke wirklich passend ist. Achte vor allem darauf, dass er nicht auf Kosten potenzieller Leser geht, die du damit verletzen oder verprellen könntest. Auch Ironie, die Spezialität vieler guter Autoren, ist mit Vorsicht zu genießen. Nicht jeder Leser versteht Ironie, es besteht daher immer die Gefahr, missverstanden zu werden. Darum mache dir genau bewusst, für wen du schreibst, bevor du ironische Aussagen einsetzt. Und bedenke, selbst wenn deine Leser grundsätzlich Ironie verstehen, bleibt es deine Aufgabe, deutlich zu machen, dass deine Aussage ironisch gemeint ist. Mit Metaphern und Vergleichen steht es ebenso. Schnell können sie unfreiwillig komisch wirken. Dies geschieht vor allem, wenn das Bild verrutscht, wie zum Beispiel bei der Metapher: Wir dürfen uns unsere sozialen Netze nicht durchlöchern lassen. Eine zweite Gefahr ist das Totreiten eines Bildes, also das Weiterführen der Metapher oder des Vergleichs, bis sie entweder nicht mehr funktionieren oder einfach nur noch lächerlich wirken. Die folgenden Sätze bieten ein abschreckendes Beispiel. Was wir momentan von der Finanzkrise auf uns zukommen sehen, ist nur die Spitze des Eisbergs, die wir glauben, sicher umschiffen zu können. Unter dem Kreditmeer liegt jedoch die eigentliche Gefahr. Unsere Wirtschaft steuert direkt darauf zu, der Kapitän will es nicht glauben, die Passagiere amüsieren sich zu gut, um darauf zu achten, und auf die, die davor warnen, wird nicht gehört. Gute Witze und geistreiche Ironie sind im Grunde immer willkommen, genauso wie passende Bilder, doch das alles muss funktionieren. Betrachte deine Schöpfungen deshalb kritisch und das umso mehr, wenn du selbst darin verliebt bist. Blink Nummer 9. Betrachte sprachliche Trends und Tabus kritisch. Es ist gut, mit der Zeit zu gehen. Das bedeutet aber nicht, dass du jedem sprachlichen Trend folgen und jedes Tabu akzeptieren musst. Viele Trends sind kurzlebig und werden schnell zum Klischee. Je häufiger ein Ausdruck gebraucht wird, desto schneller nehmen seine Bildhaftigkeit und Aussagekraft ab. Modewörter und gängige Redewendungen werden oft überlesen. Sie sind einfach zu geläufig und lassen keine Bilder mehr entstehen. Der Leser wird betäubt statt angeregt. Zudem wirkt ein Autor, der nur Redewendungen wiederkäut, die gerade en vogue sind, fantasielos. Er offenbart seine Unfähigkeit, eigene Formulierungen und eigene treffende Bilder zu finden. Nicht umsonst verbietet eine große deutsche PR-Agentur ihren Textern ausdrücklich Klischees wie das kühle Nass, Blechlawine und das Ende der Fahnenstange. Manche sprachlichen Trends sind für einen Teil der Leserschaft unverständlich. Ein bekanntes Beispiel hierfür sind Anglizismen. Natürlich kannst du jene Wörter englischer Herkunft bedenkenlos verwenden, die allgemein bekannt sind, wie Trick, Party oder Training. Andere Anglizismen sind dagegen problematisch. Dazu gehören zum Beispiel Service Point oder noch schwieriger Downsizing. Schließlich ist da die viel diskutierte Political Correctness, also der Versuch, niemanden durch die Wortwahl zu kränken oder auszuschließen. Das ist im Ansatz gut, nimmt aber mitunter neurotische Züge an. Wenn zum Beispiel Menschen mit Behinderung nicht Behinderte genannt werden dürfen, sondern ausschließlich Personen mit Mobilitätseinschränkungen, und wenn neben jedem Informatiker auch die Informatikerin und neben jedem Hund die Hündin angesprochen werden soll, wird der Text nicht nur wesentlich länger, sondern auch wesentlich verklausulierter, also unverständlich und im schlimmsten Fall lächerlich. Auch gut gemeinte Innovationen werden überdies schnell zum Klischee. Es heißt also auch hier, kritisch bleiben. Danke, dass du dir unsere Blinks zu dem Buch Deutsch für junge Profis von Wolf Schneider angehört hast. Im Kern geht es darum, wenn du willst, dass dein Text gelesen und verstanden wird, versetze dich in den Leser, packe ihn mit den ersten Sätzen, drücke dich so klar und verständlich wie möglich aus, sprich in Hauptsätzen, verwende Verben, vermeide Phrasen und sorge für Abwechslung und vor allem bleibe selbstkritisch. Hast du Feedback? Ganz ehrlich gesagt, Wolf Schneiders Tipps haben auch uns beim Schreiben dieser Blinks geholfen. Oft genug haben wir uns dabei an die eigene Nase gefasst. Was meinst du, hat das was gebracht? Waren wir kurzweilig und verständlich oder bist du trotz all unserer Mühe beim Lesen gestolpert? Gib uns gerne Bescheid unter remember@blinkist.com. In die Betreffzeile deiner Mail schreibst du Deutsch für junge Profis. Danke!